Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, bei einem Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu.
Hallo zusammen, mein Name ist Ines und ich leite das Gunda-Werner-Institut. Heute werde ich mit meiner Kollegin Derya Benişik, hi Derya,
hallo,
diskutieren, wie es möglich war, dass die internationalen Antidemokratinnen, also die Rechtsextremen und Völkischgesinnten, dieser Tage erneut einen riesigen Erfolg einfahren konnten. So haben sie es geschafft, in Polen das ohnehin menschenfeindliche Abtreibungsgesetz zu einem de facto Totalverbot für Abtreibung umzubauen. Selbst wenn der Fötus Fehlbildungen hat und nicht überlebensfähig ist, die Gebärende muss ihn trotzdem austragen. Genauso haben es die Rechtsextremen geschafft, auf der internationalen Ebene, nämlich mit Hilfe einer Genfer Vereinbarung, Menschenrechte im Namen der Familie und der Frauengesundheit noch weiter zurückzudrängen. Ja genau, ich rede von der Genfer Vereinbarung, die den englischen Titel trägt On Promoting Women's Health and Strengthening the Family, welche die USA gemeinsam mit Brasilien, Ungarn, Ägypten, Indonesien und Uganda auf den Weg gebracht haben. 33 Staaten, darunter auch Saudi-Arabien und Polen, haben unterzeichnet. Und auch hier geht es im Kern darum, Abtreibung zu kriminalisieren. In den nächsten 15 oder 20 Minuten werden Derya und ich versuchen, den politischen Kern dieser weltweit immer strenger durchgesetzten Austragungspflicht besser zu verstehen. Was hat es mit dem Fundamentalismus auf sich? Und was sind mögliche feministische Gegenstrategien? Also in anderen Worten, Derya und ich haben uns darauf geeinigt, uns die Frage zu stellen, worum geht es wirklich, wenn Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert werden?
Und ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, warum es so wichtig ist, das Problem ernst zu nehmen. Das ist kein zu vernachlässigendes privates Problem, auch kein klassisches Frauenthema, sondern das ist ein hochpolitisches Thema und deswegen diskutieren wir das auch, weil Kernstück von rechten und konservativen Bewegungen auf der ganzen Welt ist eben der Angriff auf die reproduktiven Rechte. Deswegen sprechen wir darüber, also um das nur nochmal zu bestätigen, was du gerade gesagt hast.
Ja, genau. Und das ist ja auch, habe ich immer wieder den Eindruck, das ist einfach noch nicht so richtig verstanden. Also das, also zum einen ist es natürlich, das ist glaube ich schon weitgehend verstanden, dass Schwangerschaftsabbruch jetzt nicht einfach eine Frauensache ist, weil man wird ja nicht alleine schwanger. Und zum anderen aber, wo wir noch irgendwie hinkommen müssen und wo wir einfach auch vielleicht besser werden müssen aus einer feministischen Perspektive, ist, dass wir den politischen Kern besser offenlegen. Und das ist mir jetzt auch wichtig, wenn wir jetzt noch einmal kurz zurückkommen auf diese Deklaration. Warum ist es relevant? Warum darf das nicht übergangen werden? Und das ist insofern relevant, dass jetzt im Rahmen dieser ganzen Angriffe, wie du gesagt hast, Derya, ja, auf feministische Errungenschaften, auf reproduktive Gerechtigkeit, auf Selbstbestimmung, auf sexuelle Selbstbestimmung, spielen jetzt zunehmend auch internationale Resolutionen oder Vereinbarungen eine Rolle. Das ist nämlich, was die Rechten machen. Und jetzt eben auch mit ganz prominenter Unterstützung von den USA unter Trump. Ist, dass sie eigentlich diese Copy-Paste machen. Sie nehmen sich die internationalen Vereinbarungen vor, schreiben da antidemokratisches Zeugs rein und nutzen dann sozusagen demokratische Mittel, um antidemokratisch zu agieren. Also sie nutzen internationale Resolutionen, um internationale Vereinbarungen auszuhebeln, weil zum einen geht es um die Kontrolle des weiblichen oder des gebärenden Körpers, auch in dieser Deklaration, ja. Aber genauso wichtig ist, dass die nationale Hoheit unangetastet bleibt. Ja, also die Idee von internationalen Abkommen ist ja, dass Menschenrechte A, universell sind und dass Nationalstaaten sich danach zu richten haben und dass man eben zu internationalen Abkommen kommen kann. Ja, und dass die eben über oder gleichberechtigt mit dem nationalen Recht sind. Das heißt, dass der Nationalstaat eben nicht der Souverän ist, sondern die Bevölkerung. Und genau das wird jetzt gedreht. Und das ist aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du siehst, Belja, das ist so ein Teil, warum der Angriff auf Selbstbestimmung und auf reproduktive Rechte, also die sozusagen, dass die Entscheidung bei der Gebärenden liegt, ob sie ein Kind bekommen möchte oder nicht, und dass sie auch ein Recht darauf hat, in jeder, also sowohl wenn sie ein Kind bekommt, als auch wenn sie eine ungewollte Schwangerschaft oder wenn die gebärende Person eine Schwangerschaft abbricht, dass sie in jedem Fall ein Recht auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung hat und eben auf Selbstbestimmung. Und ich denke, dass es da im Kern um Demokratiefragen geht.
Vielleicht kannst du, das ist natürlich, du hast ja schon gesagt, wie perfide das ist, sozusagen mit den Mitteln der internationalen Allianzen eigentlich für mehr Zugang zu Rechten jetzt sozusagen genau diese Rechte angegriffen werden sollen. Und daran sehen wir ja auch, du hast ja eben gesagt, welche Länder dabei sind, ne, dass der konservative und rechte Backlash sozusagen als Allianz agiert. Aber kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, was genau in dieser Deklaration steht?
Ja, also es beginnt erstmal damit, dass gesagt wird, dass Menschenrechte unantastbar seien und dass das auch für Frauen gelten würde. Dann hat man also sozusagen die internationale Rhetorik, also demokratische Rhetorik, und dann ungefähr nach einer, wo nichts drin steht, außer dass Menschenrechte gelten sollen. Und dass die Frauengesundheit gestärkt werden sollten. Nicht wie, nicht warum, sondern so das wird deklariert. Und dann kommen wir zu den Bullet Points. Und da steht, Zitat, wir bekräftigen, dass es weder ein internationales Recht auf Abtreibung noch eine internationale Verpflichtung der Staaten gibt, Abtreibung zu finanzieren oder zu erleichtern. Stichwort Polen, dazu kommen wir ja gleich noch. Ja. Weiter heißt es dort, im Einklang mit dem seit langem bestehenden internationalen Konsens, dass jede Nation das souveräne Recht besitzt, Programme und Aktivitäten in Einklang mit ihren Gesetzen und ihrer Politik durchzuführen. Im Klartext, der Schutz der nationalen Souveränität der Nation, darum geht es, ja.
Und auch der Schutz natürlich vor den Rügen und Bekräftigungen der World Health Organization zum Beispiel, die ja ganz klare Vorgaben hat, was den Zugang zu reproduktiven Rechten angeht. Ne? Da machen sie sich dann natürlich machen sie sich's einfach und sagen, so Rückzug ins Nationale. Sie agieren international eigentlich nur, um zu sagen, danach machen wir unser Ding. So.
Genau, also sie nutzen die internationale Bühne, um sich aus internationalen Vereinbarungen herauszuziehen. Und es ist auch kein Zufall, dass jetzt die noch weitere Verschärfung des Abtreibungsgesetzes in Polen zum gleichen Zeitpunkt, am gleichen Tag verlautbart wurde, wie eben diese Deklaration. Ja, also ich kann das nicht beweisen, aber es ist am gleichen Tag sind diese beiden Dokumente, die ja demokratische Rechte beschneiden, publik gemacht worden. Und da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Also okay, sorry für die blöde Metapher, aber wenn das nicht geplant worden wäre.
Ja. Also wir können ja natürlich nur spekulieren, aber ich habe auch auf jeden Fall gelesen, dass, also was in Polen ja passiert, du hast es schon angesprochen oder passiert ist, letzten Donnerstag, ist ja eigentlich das Verfassungsgericht, das jetzt Abbrüche aufgrund von einer medizinischen Indikation, die von einer Fehlbildung des Fötus ausgeht, rechtswidrig sind. Das hat zwar nicht das Parlament entschieden, sondern das Verfassungsgericht, aber erstens ist das Verfassungsgericht, ich glaube, von 15 RichterInnen sind 14 von der Peace-Partei, also der rechtskonservativen Regierungspartei, da reingesetzt worden, ernannt worden. Und ich habe gelesen, es gab auch Absprachen zwischen Kaczynski und dem Verfassungsgericht, was die Veröffentlichung dieser Rechtsprechung angeht. Na, guck. Also von daher ist das gar nicht so, also es ist natürlich trotzdem Spekulation, aber nicht unrealistisch. Ja.
Ja, aber ich glaube, es ist jetzt nochmal wichtig, vielleicht kannst du da noch was ein bisschen mehr dazu sagen, Daria, was genau passiert eigentlich gerade in Polen?
Genau, also in Polen passiert gerade ganz schön viel. Das ist ja hochaktuell, also heute am 28. Oktober, das ist jetzt nicht mal eine Woche her, dass das Verfassungsgericht eben das, was ich gerade gesagt habe, diese Abbrüche aufgrund dieser medizinischen Indikation des Fötus für rechtswidrig erklärt hat. Das bedeutet de facto, wie du schon gesagt hast, ein fast komplettes Totalverbot von Schwangerschaftsabbrüchen in Polen. Polen hatte ohnehin schon nach Malta, glaube ich, die restriktivste Gesetzgebung, was Abtreibung angeht in der EU. Da waren Abtreibungen eben bis vor kurzem jetzt nur möglich aufgrund von Vergewaltigung, Inzest, der Gefahr des Lebens der Schwangeren und eben diese Indikation beim Fötus. Und das fällt jetzt weg. Das bedeutet in Zahlen, dass es gab ungefähr um die 1000 legalen Abbrüche in Polen noch.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja.
Und 95-98% davon waren eben aufgrund von diesen Fehlbildungen oder der Nichtlebensfähigkeit des Fötus. Und die fallen jetzt weg. Das heißt, 2% bleiben übrig. Also das ist gar nichts eigentlich. Das ist zu vernachlässigen. Das heißt, de facto sind Abtreibungen verboten in Polen. Und sowieso sind schon um die 150.000, das ist natürlich jetzt, da gibt es sicherlich noch Dunkelziffern, um die 150.000 ungewollt Schwangeren sind ohnehin schon in andere Länder der EU ausgewichen aus Polen. Und das wird sich jetzt natürlich nochmal massiv verstärken, genauso wie wie unsichere Abbrüche zunehmen werden, weil sich auch nicht alle Personen leisten können, jetzt nach Deutschland oder nach Großbritannien zu gehen für einen sicheren Abbruch. Und was jetzt auch noch passiert, was ich eben umso, also natürlich ist immer wichtig zu schauen, was passiert. Und das ist im Parlament gibt es nämlich jetzt auch noch Stress, weil das hat das Verfassungsgericht entschieden. Und gleichzeitig gibt es heute, wurde der Generalstreik ausgerufen von einer Allianz an feministischen Gruppen. Und das hat im Parlament eben insofern auch nochmal die Fronten auch gezeigt und auch gezeigt, dass hier gar keine Einigkeit herrscht, sogar nicht mal bei einigen Anhängern der Peace-Partei, also Abgeordneten, weil nämlich die Vorsitzende der Partei hat das Symbol des Protests, das ist so ein roter Blitz, der wird jetzt auch überall eben auf Plakate, auch auf Kirchen gemalt. Dieses Symbol wurde verglichen von dieser Präsidentin der Partei oder der Vorsitzenden mit SS-Symbolik. Und das hat natürlich im Parlament auch bei den Konservativeren, aber einigen doch dann für Protest gesorgt. Das ist also im Prinzip, sieht man, wenn wir was Gutes sehen wollen an dieser Sache, der Protest ist extrem sichtbar. Der Protest für den Zugang zu Abbrüchen.
Ja, auch Tausende auf der Straße kontinuierlich.
Genau. Also. Blockieren, in Warschau, glaube ich, sämtliche große Kreuzungen. Und also auch bei Twitter habe ich gesehen, es gibt einfach unglaublich viele, selbst irgendwie, also zu diesem Generalstreik wurde aufgerufen und selbst die Chefin von einer großen Firma hat alle ihre Mitarbeitenden, auch die Männer, hat sie direkt so gesagt, hat ihnen gesagt, ihr müsst heute nicht arbeiten gehen, wir können auf die Straße gehen für die Rechte von ungewollt Schwangeren. Also da sieht man, da gibt es eine krasse Politisierung und die ist auch unglaublich wichtig.
Es gibt jetzt auch neue Allianzen, also auch der Bauernverband ist dabei. Das heißt, in Polen hat man offensichtlich sehr wohl erkannt, dass es hier um Grundrechte geht. Also dass das Land sozusagen streitet sich darüber, ob sie jetzt eine Demokratie bleiben oder eben einen anderen Weg einschlagen. Was hältst du von der These, dass jetzt, also der Zeitpunkt, ja, dass jetzt diese Verschärfung vom Verfassungsgericht durchgedrückt wurde, immerhin 3 Jahre vor den Wahlen, also vor den nächsten Wahlen, also da gibt es jetzt ja erstmal keine Dringlichkeit, auch mit der Pandemie zusammenhängt.
Ja.
Wir müssen ja, oder wir wissen, dass Polen von der Pandemie sehr, sehr, sehr hart getroffen wird. Heute wurden aktuell die höchsten Todeszahlen, nämlich 200, ich weiß nicht mehr ganz genau, 240 pro Tag veröffentlicht. Das heißt, hier gibt es hier ist ein enormer Druck drauf und die PiS-Regierung geht eben nicht gut mit der Pandemie um. Das heißt, ich fand das einigermaßen plausibel, dass es jetzt notwendig ist, über so einen klaren Konsens der Rechten sozusagen die eigenen Reihen nochmal zu aktivieren und zu schließen, und weil die Unzufriedenheit und die Angst vor der Pandemie und dass man nicht gut versorgt wird von der Regierung doch eben auch in den eigenen Kreisen, in den eigenen Reihen eine Rolle spielt. Was denkst du?
Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Frage, die ich mir auch gestellt habe beim Lesen. Warum machen die das? Also was bringt es den Rechtskonservativen jetzt zu diesem Zeitpunkt, dieses Thema nochmal auf die Agenda zu setzen? Weil das ist schon seit 2016 auf der Agenda. Es gibt immer wieder Proteste und Versuche, da legislativ sozusagen zu verschärfen. Und immer wieder durch die Proteste wird es dann zurückgenommen und so. Warum jetzt? Und ich glaube, ein Grund, den hast du eigentlich schon genannt, ist, ich würde das als Ablenkungsmanöver, also auch wenn das irgendwie ein ziemlich offensichtliches ist, aber bezeichnen. Es ist nämlich so, also wenn wir uns angucken, die Zahlen, also so Opinion Polls, ne, die gehen eigentlich davon aus, dass nur 10-15% der polnischen Bevölkerung eine Verschärfung überhaupt befürworten.
Genau. Ja, ja.
Die anderen wollen entweder bis 30-40 wollen das gerne liberalisieren, das Gesetz, und der Rest bleibt gerne dabei. Und das heißt, da gibt es eigentlich keinen gesellschaftlichen Rückhalt, das weiß auch die Peace-Partei. Aber genau was du sagst, die hat sich nicht besonders berühmt gemacht mit gutem Corona-Management. Nee. Und das ist jetzt natürlich ein Thema, wie man sieht, was jetzt in allen Headlines ist. Da kann man ablenken. Und ein anderer Grund, den ich auch irgendwie plausibel finde, ich habe gelesen, der aktuelle Bürgermeister von Warschau, Paweł Piskorski, hat auf Facebook geschrieben, dass dieser Konflikt, der jetzt durch dieses Thema nochmal hochgepusht wird, eigentlich hilft die Partei, also die PiS-Partei, zu konsolidieren und die traditionalistische Mehrheit in der Kirche sozusagen auf die nochmal einzustimmen und nochmal auch die Kirche sozusagen zu beruhigen, weil die Kirche war nämlich überhaupt nicht happy damit, dass die PiS-Partei es immer noch nicht geschafft hat, nach 4 Jahren Abtreibung komplett zu illegalisieren. Und es gibt so eine machtgeleitete Allianz ja zwischen der Kirche und der PiS-Partei. Und die wollen die auf jeden Fall, also ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Grund sein kann, da die Kirche zu beruhigen und zu zeigen, wir machen auch das, was wir versprechen, weil das hat Kaczynski ganz klar versprochen.
Trotzdem, also ich meine, weiß ich nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt die Bilder angucke und von den Protesten, von den zigtausenden Menschen, eben auch viele Männer auf der Straße, dann habe ich schon noch ein bisschen Hoffnung, dass das zumindest unwägbar ist, was passiert in einem sowieso gespaltenen Land, wenn dann wirklich der Protest auf der Straße auch eskaliert wird. Es ist ja, du hast es schon gesagt, es ist das erste Mal, dass die Kirchen tatsächlich, also dass die Protestierenden in die Kirchenräume gehen, dass sie dadurch, dass sie klatschen, die Predigten sozusagen unhörbar machen. Die Protestierenden gehen auch ein hohes Gesundheitsrisiko ein. Es wird ja Pfefferspray eingesetzt, was man so hört, ja, also das ist, und was, also nein, das wissen wir, das Pfefferspray, was sonst noch passiert, weiß ich halt nicht.
Seit heute ist das Militär, wurde sozusagen mit einberufen, also nicht nur die Polizei, sondern auch das Militär.
Also es eskaliert, ne, und das weiß man ja eigentlich auch aus der Bewegungsforschung, dass die Wirkung von Protesten eigentlich immer erst im Nachhinein wirklich zu beurteilen sind. Ich frage mich aber auch, also was ich auch interessant finde, dass wir haben die Bilder, wir haben die Berichterstattung in Deutschland über die Proteste jetzt in Polen, aber wir haben, wenn ich das richtig sehe, keine Solidaritätsbekundungen mit den Protestierenden auf der Straße, also mit den Demokraten, ja. Weder die Bundesregierung noch die Opposition noch die Kirchen hier in Deutschland. Sie könnten ja auch sagen, nicht in unserem Namen. Also wir vertreten Menschenrechte, wir vertreten Selbstbestimmungsrechte. wir haben hier den Kompromiss, also wir haben hier einen gewissen Kompromiss gefunden in Deutschland. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren, wir Kirchen beispielsweise, für eine rechte und rechtsextreme Agenda. Schweigen.
Ja, ich war auch, ich habe gesucht verzweifelt nach Statements der Bundesregierung oder auch von Parteien, also natürlich von einzelnen Politikerinnen, die feministisch unterwegs sind, gab es das schon, aber von keiner, also ich habe keine offizielle Erklärung da gelesen. Es gibt heute eine kleine Demo an der polnischen Botschaft in Berlin, aber es gibt kein richtiges Statement, das gibt es aber allerdings schon, zum Beispiel von der Kommissarin für Menschenrechte des Europarats. Also es gibt auf jeden Fall offizielle Kritik daran. Es gibt ein Joint Statement von Amnesty und dem Center for Reproductive Rights. Also da tut sich was, aber nicht aus Deutschland. Und ich finde das auch besorgniserregend, weil zwar ist die Gesetzeslage in Deutschland besser als in Polen und trotzdem ist der Schwangerschaftsabbruch hier nur straffrei und nicht komplett legal. Er steht im Strafgesetzbuch und es gibt hier genauso fundamentalistische und rechtskonservative Kräfte, die sich wünschen, dass wir in diese Richtung gehen in Deutschland. Und deswegen ist es total wichtig, da wach zu bleiben. Und ich glaube, wir wollten ja auch noch auf feministische Strategien kommen, Gegenstrategien. Ja, genau. Ich glaube, genau da wäre jetzt eigentlich der Punkt, oder ist er auch schon gekommen, dass hier feministische Solidarität nicht nur Bekundungen, sondern auch Aktionen, die gibt es schon, aber dass die wirklich auch wahrgenommen und unterstützt werden. Und da spreche ich nicht nur von Protesten auf der Straße, sondern auch davon, dass es jetzt einfach noch viel mehr Reisende, ungewollt Schwangere geben wird, die nach Deutschland zum Beispiel kommen, um Abbrüche zu machen. Das muss auch alles organisiert
und sozial. Wenn der Pandemie auch nicht leichter wird, im Gegenteil.
Genau, dann der telemedizinische Abbruch, der von Women on Web zum Beispiel organisiert wird. Die haben direkt, ich glaube, 3 Tage danach haben sie gesagt, alle Menschen in Polen, die ungewollt schwanger sind, können jetzt also gratis sozusagen den medikamentösen Abbruch durchführen lassen mit telemedizinischer Begleitung. Also das sind so konkrete Maßnahmen. Aber wir müssen natürlich auch schauen, sozusagen, wenn wir so in the bigger picture oder in the long run, was müssen wir jetzt tun? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier in Deutschland hier wach bleiben und diesen Diskurs auf jeden Fall führen darüber, dass es hier Kräfte gibt, die immer stärker werden, die genau in die Richtung gehen wollen, in die Polen gerade geht, und dass wir hier eine Debatte führen, die informiert ist, ne?
Ja, ich habe also nur um ein kleines Beispiel zu geben, um einen anderen, also ein kleines Schlaglicht in einen anderen Bereich. Wir heute Abend, also am 28. Oktober um 18.30 Uhr wird im Bundestag über feministische Außenpolitik debattiert und es gab im Vorfeld einen Antrag, der von der Union und der SPD erstmal eingereicht wurde, der den Schutz des ungeborenen Lebens zu einem wesentlichen Bestandteil der deutschen Außenpolitik machen wollte. Der Antrag ist vom Tisch. Ja, also da gab es dann auch noch genügend Gegenkräfte, auch in der Union, auch in der Sozialdemokratie, dass hier klar war, damit werden rote Linien überschritten. Ich weiß aber auch von einigen Lobbyistinnen, die jetzt wirklich in der letzten Woche irre gearbeitet haben, ganz viele Bundestagsabgeordnete getroffen haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass das keine gute Idee ist und dass das da drin steht. Also auch nur einfach, ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen, aber so ein Schlaglicht zu werfen, ne, weil genau das ist, also auch hier wird sozusagen der antidemokratische Kampf über die Einschränkung von sexueller Selbstbestimmung und geführt. Und wir konnten das jetzt nochmal abwehren. Ich habe jetzt auch vorhin nochmal beim Auswärtigen Amt nachgefragt, ob sie denn dazu eine Stellungnahme haben. Habe ich jetzt noch keine Antwort bekommen. Was nichts heißt, ja, das ist jetzt vielleicht zu kurzfristig gewesen, aber ich bin gespannt, ob sie sich nochmal dazu äußern und auch, ob sie sich zu der Deklaration äußern, ob es da nochmal zum offiziellen Statement kommt. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auf der einen Seite Solidarität wirklich organisieren, wie du es angesprochen hast, dass wir aber auch die Regierungsverantwortlichen in die Pflicht nehmen, sich dazu zu positionieren. Und dass wir aber weiter auch darüber nachdenken, wie wir eigentlich feministische Strategien und ein Reframing etwa des Schwangerschaftsabbruchs organisieren können. Weil das Problem, dass wir ja in vielen Feldern haben und auch das GWI immer wieder hat und auch immer wieder daran scheitert, ist ja, dass wir zwar relativ gut sind bei der Problembeschreibung, aber wenn es dann darum geht, die Problembeschreibung mit der Entwicklung von feministischen Strategien und Gegenstrategien zu verbinden, fehlt häufig die Zeit, fehlt häufig der Raum, fehlen die Ressourcen oder wir kommen irgendwie immer nicht dahin. Und ich glaube, es ist wirklich, wirklich auch innerfeministisch total wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, an Strategien zu arbeiten oder es weiterzuentwickeln. Und vielleicht kannst du noch ganz kurz, wir sind jetzt auch am Ende der Zeit angelangt, aber du bist ja auch gerade ganz konkret dabei, der dir ein Gutachten auf den Weg zu bringen.
Genau, also ein es ist, glaube ich, nur ein Element von vielen, die du gerade angesprochen hast, wenn wir über feministische Gegenstrategien sprechen. Aber eine Sache, die natürlich wichtig ist, neben Protest, ist eine gute Datenlage und auch eine rechtliche Argumentationsgrundlage für mehr Zugang und besseren Zugang zu reproduktiven Rechten. Und dazu arbeiten wir gerade an einem Gutachten zu den sogenannten Gehsteigbelästigungen, die nämlich in Deutschland auch von fundamentalistischen und rechten Kräften.
Kannst du es nochmal kurz erklären?
Ach so, genau. Die klassische Gruppierung vor Praxen und Beratungszentren, in denen Schwangerschaftsabbrüche eben durchgeführt werden oder in denen dort beraten wird, wo dann einfach die Personen, die dort arbeiten und die dort hingehen, um sich da behandeln oder beraten zu lassen, belästigt werden. Denen werden irgendwelche mini kleinen Embryos ins Gesicht gehalten. Und das ist eine Belästigung, das ist diskriminierend und hat nichts mit dem Schutz von privaten Entscheidungen zu tun, die nämlich eigentlich, den wir eigentlich genießen sollten. Ein Gutachten könnte uns helfen, sozusagen zu sehen, wie wir auch juristisch, wie man juristisch dagegen vorgehen kann, damit alle einen ungehinderten und diskriminierungsfreien Zugang zu ihren reproduktiven Rechten haben und zu der Gesundheitsleistung, die damit zusammenhängt. Und ich glaube, das ist einer von vielen Schritten, die wir gehen können. Und auch nochmal, ich will nochmal bekräftigen, um den Bogen zu schlagen vom Anfang ganz kurz. Die Debatte ist ohnehin politisiert. Die rechten Kräfte und die fundamentalistischen Kräfte benutzen diese Debatte ohnehin für ihre Zwecke. Und wir können das nicht einfach ignorieren, sondern wir müssen Argumente liefern und auch proaktiv sozusagen dieses Thema einbringen und nicht nur als Reaktion. Und ich glaube, das, was gerade in Polen passiert, zeigt uns, dass das ein Phänomen ist, was auf jeden Fall nicht einfach so weggehen wird, sondern da sind wir halt gefragt. Und das nächste Jahr steht ja im Zeichen des Paragraphen 218, der wird 150 Jahre alt. Und ich glaube, da werden viele interessante Beiträge auf jeden Fall auch von uns und von vielen anderen dazu kommen.
Ja, das glaube ich auch. Und es ist ganz, ganz wichtig auch, dass wir jetzt nicht denken, naja, die Polen. Ja, also wir haben es ja schon angesprochen, aber um es nochmal zu bekräftigen, Polen ist total gespalten. Es gibt sehr, sehr viele progressive Kräfte. Quasi die Hälfte des Landes ist progressiv, die andere Hälfte ist reaktionär. Das heißt, wir würden es uns viel zu einfach machen, wenn wir sagen, naja gut, Polen ist halt so konservativ, da ist eh nichts zu machen. Ja, es gibt wahnsinnig viele progressive und kluge Kräfte, nur die Gegenseite, die rechte Seite ist eben extrem gewalttätig. Und insofern sind wir in Deutschland einfach nicht auf der sicheren Seite. Und woran wir halt auch arbeiten müssen, ist, dass auch die progressiven Kräfte oder Positionen beziehen, sich nicht vor dem Thema wegducken, weil es halt ein umstrittenes Thema ist und weil man sich da auch nicht, also auch im grünen Milieu ist es ja umstritten, auch da müssen Kontroversen geführt werden. Das ist ja nicht, da gibt es ja nicht eine einheitliche Position. Und also ich denke, Polen und auch diese internationale Vereinbarung zeigen uns, es gibt keine Alternative als zur Positionierung.
Ich genauso.
Okay, wir arbeiten dran. Wir freuen uns auf eure Reaktion. Schreibt sie uns in die Kommentare und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.